Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen auch für Torben Nüttchen. Der Göttinger Politikwissenschaftler ist heute Morgen unser Gast. Von 2017 bis Frühjahr 2020 hatte er eine Gastprofessur in den USA, und zwar im US-Bundesstaat Tennessee. Er lehrte dort an der Vanderbilt University European Studies und Political Science. Er hat ein Buch geschrieben über das polarisierte Amerika. Wir haben also viel miteinander zu reden. Herr Lüttchen, wir sehen uns leider nicht, wir hören uns nur. Sie sind uns aus Düsseldorf zugeschaltet. Aus Düsseldorf? Wären Sie nicht lieber in den USA an so einem Tag gewesen?
Schwer zu sagen. Also ja, vielleicht ein bisschen schon. Also man ist ja dann doch näher daran vielleicht und sieht so ein bisschen der Geschichte dabei zu, wie sie gerade entsteht. Insofern ja, ein bisschen Wehmut habe ich vielleicht schon.
Sind Sie denn in dieser Nacht überhaupt irgendwann ins Bett gekommen oder haben Sie die ganze Zeit vom Fernseher oder am Radio gesessen?
Nein, das habe ich mir nicht angetan.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur ist der Politologe und USA-Kenner Torben Lüttchen. Ihre spontane Reaktion auf das, wie sich das Wahlgeschehen im Moment entwickelt, will sagen Kopf an Kopf rennen. Sie haben schon gesagt, es erinnert ein bisschen an den Ausgang der Wahlen oder die Situation vor 4 Jahren, 2016. Überrascht?
Ich weiß es gar nicht, weil ich vorher mir so oder so unsicher war, weil die Umfragen sagten das eine und deswegen schien es irgendwie rational anzunehmen, dass Biden die Wahl vielleicht sogar deutlich gewinnen würde, so ansonsten knapp. Mein Bauchgefühl war immer ein bisschen anders vielleicht. Ne? Es ist so eine Art von vielleicht auch posttraumatischer Belastungsstörung noch von 2016. Da waren wir wirklich geschockt. Insofern dieses Schockgefühl hatte ich überhaupt nicht. Es ist ja auch überhaupt noch gar nicht entschieden, das muss man sagen. Es kann in der Tat in die eine oder andere Seite gehen. Mit Endlosschleife meinte ich, man machte irgendwie den Fernseher an, sah den gleichen CNN-Analysten, der auf der Karte die Dinge halt zeigte. Wieder waren es die Rust Belt-Staaten, also die Staaten im Mittleren Westen, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, wo es nicht so gut aussah. Das hat mich schon sehr stark daran erinnert. Aber ich glaube, so schockiert wie 2016 kann man, glaube ich, dann irgendwie auch doch nur einmal sein. Dafür hat man jetzt nicht immer, glaube ich, die Kraft.
Im Moment entwickelt sich so, dass Joe Biden Maine hinzugewonnen hat und Arizona ist jetzt wohl auch sicher für ihn. Je nachdem, wo man hinschaut, hat er einen Vorsprung von Wahlmännern. 270 braucht er. Im Moment heißt es beim Guardian zum Beispiel, dass er 238 davon hat und Donald Trump 213. Aber wie gesagt, muss man mal ein bisschen gucken, wo man hinschaut. Auf alle Fälle ist, tja, ich weiß nicht, aus Ihrer Sicht vielleicht sogar der schlimmste Fall eingetreten, Herr Lüttchen, nämlich, dass es eben ein knappes Rennen ist, mal ganz egal, in welche Richtung es zum Schluss geht.
Ja, das in jedem Fall. Ich glaube, in dem Augenblick, wo es so eng ist, wie es im Augenblick ja doch aussieht, wird sich diese Frage von Legitimation und der Anerkennung des Wahlergebnisses natürlich nochmal viel stärker stellen. Wobei ich glaube, das wäre bei Trump so oder so der Fall gewesen. Ich glaube, auch wenn er klar verloren hätte, hätte er Betrug gewittert bzw. getwittert, muss man ja sagen, bei ihm. Aber jetzt, das ist schon sehr nah dran am Worst-Case-Szenario, vor allem wenn Trump die Wahl jetzt vielleicht doch verlieren sollte und seine Anhänger bereits überzeugt sind, dass er eigentlich gewonnen hat, was er ja gerade eben auf der Pressekonferenz bereits behauptet hat.
Ja, eben, da hat er ja schon gesagt, dass einige interessierte Menschen sozusagen den großen Sieg, der sich abzeichnen würde, ihm rauben wollen. Er hat ja auch entsprechend schon getweetet, schon bevor er vor die Presse gegangen ist, von einem großen Sieg, der bevorsteht, gesprochen. Aber diesen Tweet hat dann Twitter verborgen, sozusagen, ja, weil er nicht den Tatsachen entspricht. Aber wenn das so weitergeht, und das kann ja, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, im schlimmsten Fall Tage, wenn nicht sogar über eine Woche weitergehen, denn die Briefwahl, die werden sehr unterschiedlich ausgezählt in den verschiedenen US-Bundesstaaten und da kann man noch ein paar Tage zählen und vielleicht entscheidet sich's erst dann. Befürchten Sie tatsächlich, dass es bei den Anhängern von Donald Trump, vielleicht auch bei denen von Joe Biden, aber eher doch wohl bei denen von Donald Trump zu aggressiven Verhalten kommt? Also dass sich jetzt da wirklich irgendwie die Wut auf der Straße entlädt, weil jede Seite glaubt, dass ihnen sozusagen der sicher geglaubte Sieg gestohlen wird?
Ja, ich glaube, befürchten muss man das sicherlich in jedem Fall. So gewaltschwanger, wie das Land seit langem ist, die Art und Weise, auch wie Trump es angeheizt hat. In meinem Buch, da beschäftige ich mich ja mit verschiedenen Szenarien und bin tatsächlich eigentlich fast nur auf Trumps auf Trumps Anhänger fokussiert. Nach 6 Monaten, nach allem, was seitdem passiert ist, eigentlich würde man vielleicht auch nicht mehr sich ganz sicher sein, dass es links bei Trumps Gegnern ganz ruhig bleibt. Aber vor allem bei Trumps Anhängern gibt es sicherlich zumindest eine sehr starke rhetorische Gewaltbereitschaft, sagen wir mal eine symbolische Gewaltbereitschaft. Ob sich das entlädt, ich weiß es nicht. Die Wahlnacht war jetzt ja sehr ruhig. Auch da wurden ja schon disruptive Aktionen irgendwie befürchtet. Insofern müssen wir es jetzt abwarten. Also meine Meinung dazu war immer eigentlich, dass es ganz ohne Gewalt abgeht. Sollte Trump verlieren, kann man vielleicht fast schon für unwahrscheinlich halten. Dass es aber Ausmaße annimmt, wie jetzt, dass dieser kalte Bürgerkrieg, von dem ich in meinem Buch rede, dass der heiß wird, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte einfach. Also das befürchte ich im Augenblick jedenfalls nicht.
Also das wäre dann auch wahrscheinlich eher, wenn man jetzt darüber reden würde, es herbeireden zu wollen. Ja, ja. Also aber die Spannung, und das sagen ja alle, da sagen wir jetzt niemandem etwas Neues, zwischen den beiden Lagern, die werden natürlich dadurch, dass der Sieg, wer auch immer ihn am Ende einfährt, sich möglicherweise hinzieht, im schlimmsten Falle über Tage, und knapp werden wird. Diese Spannungen werden größer dadurch.
Absolut. Ich meine, es ist ja generell eine sehr nervöse, fast schon hysterische Stimmung. Es ist eine Kultur ja eigentlich des Verschwörungsdenkens, vor allen Dingen rechts, manchmal auch so ein bisschen links sogar auch, würde ich sagen. Alles verstärkt durch die sozialen Medien. Und man mag sich gar nicht vorstellen, welche Arten von Gerüchten und Halbwahrheiten und Unwahrheiten da in den nächsten 3 Tagen zirkulieren werden und möglicherweise auch dann in den Köpfen mancher möglicherweise verhängnisvolle Dinge auslösen werden.
Schauen wir vielleicht eine Sekunde gemeinsam auf die Wahlbeteiligung. Die ist hoch, wie seit Jahrzehnten, wenn nicht gar einem ganzen Jahrhundert nicht mehr. Wer hat denn jetzt besser aus Ihrer Sicht seine Anhänger mobilisieren können? Denn man hatte ja schon geglaubt, dass es eine Art Corona-Effekt geben würde zugunsten von Joe Biden, dass die Entwicklungen in der Pandemie ihm helfen würden, Stimmen zu gewinnen und auch zu mobilisieren.
Naja, also erstmal genau, hohe Wahlbeteiligung. Normalerweise haben wir immer gesagt, den Modellen zufolge wäre hohe Wahlbeteiligung besser für die Demokraten, weil die sozusagen die potenziell größere Wählerkoalition haben, die was schwerer zur Wahlurne zu bringen ist. Deswegen wählen die auch weniger bei den Zwischenwahlen. Bei Kongresswahlen sind immer Präsidentschaftswahlen ein bisschen präsenter. Jetzt ist die Wahlbeteiligung sehr hoch, aber offenkundig haben beide Seiten sozusagen davon profitiert. Trump wird sicherlich mehr Stimmen bekommen, ganz sicher, als 2016. Das heißt, er hat seine Basis sogar verbreitert. Ansonsten würde ich sagen, das meiste ist in den Erwartungshorizonten, die wir so haben. Also Trump ist noch stärker geworden in ruralen Regionen, in ländlichen Regionen. Biden ist stark geworden in den eher wohlhabenden Vororten. Da hat er wahrscheinlich Trump in der Tat so ein bisschen was abgenommen. Ist aber auch ein Trend, der länger schon angehalten hat. Das für mich vielleicht Überraschendste ist, auch für viele Beobachter, ist, dass Trump es offenkundig geschafft hat, auch Fortschritte zu machen bei den Hispanics und Latinos. Jedenfalls in einigen Bundesstaaten, in Arizona nicht so sehr, aber in Florida offensichtlich. Immer noch hat er weniger Stimme als Biden in diesem Wählersegment. Aber viele Spanisch sprechende oder jedenfalls Hispanics und Latinos in den USA haben ihr Kreuz bei Trump gemacht. Angesichts des normalen medialen Diskurses, den wir führen, über die Mauer, die Trennung der Familien an der Grenze, der generelle Rassismus von Trump, ist das sicherlich erstmal relativ erstaunlich. Darüber werden wir auf jeden Fall nachdenken müssen nächste Woche.
Was ich auch ganz spannend finde, das sind ja die beiden ältesten Männer, die sich je um das Präsidentenamt beworben haben. Trump mit 74, Biden sogar mit 77. Und trotzdem haben die Zahlen, die ich heute am frühen Morgen gesehen habe, vermuten lassen, dass es gerade die jüngeren Leute waren, die Biden gewählt haben. Aber die können sich doch eigentlich durch einen so alten weißen Mann kaum repräsentiert fühlen. Das spricht ja dann eher dafür, dass sie gegen Trump, aber nicht für Biden gestimmt haben.
Genau, jetzt haben Sie Ihre Frage eigentlich selbst beantwortet. Also es ist denn ja ein binäre, es sind ja beides alte weiße Männer in dieser Terminologie. Insofern muss man dann jemanden von Biden ja wählen. Naja, das hat mit Biden ja nicht so viel zu tun, sondern die Demokraten haben in dieser Wählergruppe bei jungen Wählern ja irgendwie schon seit Obama, vorher eigentlich auch schon im Grunde seit Jahrzehnten eigentlich einen Vorteil. Insofern ist auch das bewegt sich eigentlich in den normalen Bahnen. Man darf eben bei diesen ganzen Wahlanalysen immer, glaube ich, nicht so sehr auf die Person gucken, sondern das Erstaunliche auch in der Wahl 2016 war, das werden wir jetzt hier auch bei 2020 vielleicht sehen, wie normal die Wahlen sind, trotz eines sehr außergewöhnlichen Kandidaten. Also Republikaner haben republikanisch gestimmt. 80% der evangelikalen Wähler haben 2016 für Trump gewählt. Die Zahlen für jetzt weiß ich noch nicht. Und das ist die gleiche Zahl wie 2012, 2008, 2004, als George W. Bush ein echter True Believer, also ein echt frommer evangelikaler Christ auf dem Wahlzettel stand. Also insofern muss man das von den Personen sehr häufig, glaube ich, auch lösen. Es ist einfach ein Land, das sehr polarisiert ist und da stimmen alle nach Parteiidentifikation ab.
Unser heutiger Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist der Politikwissenschaftler und USA-Fachmann Torben Lüttjen. Sie sind im Frühjahr, Herr Lüttjen, von einem gut dreijährigen Aufenthalt als Gastprofessor in den USA zurückgekommen. Da waren Sie 2016, gerade als Donald Trump zum ersten Mal gewählt worden ist, hingekommen. Nach Tennessee, also in ein ausgesprochenes Trump-Land oder Republikanerland. Da hat seit 1994 kein Demokrat mehr gewinnen können. Haushoch hat Trump da beim letzten Mal gewonnen. Und auch jetzt hat er den Staat wieder gewonnen mit 60,8% der Stimmen zu 37,4%. Können Sie bitte sich und vor allen Dingen uns erklären, warum das in Tennessee so ist?
Naja, ist ja der ganze Süden. Der ganze Süden der USA war jedenfalls tief republikanisch. Es hat sich in ein paar Staaten geändert. Georgia zum Beispiel ist ja im Augenblick umstritten, wer gewinnt bei dieser Wahl, weil es da eben stark wachsende Metropolregionen gibt, die liberal geworden sind. Tennessee ist eben sehr republikanisch, eben zum einen, weil der ganze Süden seit den 60er Jahren ins konservative Lager übergelaufen ist. Das ist vielleicht die wichtigste Geschichte überhaupt innerhalb der Erklärung auch dieser Polarisierung, weil damals eben die Demokraten anfangen, sich mit der Bürgerrechtsbewegung von Martin Luther King zu alliieren und versuchen eben die eigentlich immer noch bestehende faktische Rassentrennung im Süden der USA, also Schwarze müssen im Bus hinten sitzen, verschiedene Toiletten benutzen, werden am Wählen massiv gehindert, versuchen das eben zu beenden. Und viele konservative Südstaatler haben es dahin sogar demokratisch gewählt tatsächlich und wechseln dann zu den Republikanern über. Das ist ein Grund. Es ist außerdem in vielen Teilen des Staates sehr, sehr ländlich, relativ strukturschwach. Und es gibt sehr viele evangelikale Christen, also konservative Protestanten. Wenn sie das alles zusammennehmen, ist es ein Staat, der für Demokraten in der Tat nicht zu gewinnen ist.
Und bekannt ist für Country-Musik und guten Whisky. Und auch, genau, dass die weißen Rassisten da den berüchtigten Ku Klux Klan gegründet haben. Ja. Wussten Sie eigentlich, Herr Lüttjen, worauf Sie sich da einlassen? Oder war das sogar eine gezielte Wahl oder hat sich es einfach schlicht so ergeben?
Ja, so von allem so ein bisschen, glaube ich. Also ich glaube, ich wäre auch woanders in die USA hingegangen. Ich fand das auch spannend. Dazu musst du mal wissen, das ist ja die entscheidende Geschichte, dass natürlich die Stadt, in die ich gezogen bin, Nashville, da hat Clinton mit über 60% gewonnen 2016. Das ist sozusagen eine blaue Insel in einem roten Meer, also blau-demokratisch, rot-republikanisch, eine liberale Insel in einem Meer des Konservativismus. Es gibt 95 Counties in Tennessee, das ist über uns Landkreise. Von diesen 95 Counties hat Clinton damals nur zwei gewonnen. Das eine ist Memphis, das andere ist Nashville, also die beiden Städte. Das heißt, das ist sehr, sehr liberal. Drumherum in der Tat, wenn man 10 Meilen aus der Stadt rausfährt, dann sieht es ganz anders aus. Aber nein, ich fand das spannend. Es gab, die Frage ist berechtigt, als damals das Wahlergebnis dann feststand, da haben mich tatsächlich Leute gefragt, willst du jetzt echt dahin ziehen? Auch noch dahin? Und jetzt hat Trump gewonnen. Und das fand ich, gerade wenn es auch vielleicht von Kollegen kam, doch eigentlich sehr merkwürdig, weil als Sozialwissenschaftler hat man da ja im Grunde so die erste Reihe jetzt bekommen, eigentlich sich anzugucken, was passiert. Insofern hat mich das eigentlich total gereizt.
Sie haben dann also sozusagen Feldstudien über die amerikanische Psyche betreiben können. In Ihrem Buch schreiben Sie im Vorwort, dass Sie zunächst in ein kleines möbliertes Haus gezogen sind, und zwar in einer roten Insel, in der blauen Insel sozusagen, also einem Viertel in Nashville mit unerschütterlichen Trump-Wählern. Aber da kann man trotzdem nette Nachbarn haben?
Ja, also das war auch nur ein Nachbar, den Sie da ansprechen. Mein Nachbar Donald, der tatsächlich so hieß. Was für ein schöner Name. Ich hielt es irgendwie auch weder für einen Witz oder für ein Zeichen. Er hatte eben noch ein Trump-Pence-Sign-Yard hatte er noch in seinem Fenster sozusagen stehen. Insofern dachte ich, das kann irgendwie nicht wahr sein und witterte gleich eine Geschichte. Kommen wir gleich vielleicht drauf, warum ich da nicht über ihn geschrieben habe am Ende so richtig. Aber nein, also man wohnt da ja. Und dazu muss ich sagen, mit vielen anderen Nachbarn hatten wir auch nicht so furchtbar viel Kontakt. Ne? Und der Kindergarten war zwar in der Nähe, aber doch 2,5 Meilen entfernt. Wieder eine andere Wohngegend. Und wie das in dieser Lebensphase ist, sind die Kontakte ja meistens dann über die Arbeit. Der Campus ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ne? Das sind sehr viele liberale Amerikaner, mit denen ich natürlich bei der Arbeit zu tun hatte als Hochschullehrer, als Professor. Und genauso war es mit den meisten Eltern, die wir getroffen haben. Aber natürlich, klar, es ist zwar immer seltener der Fall, leider, dass Demokraten neben Republikanern wohnen in den USA, weil das Land eben auch in der Hinsicht sehr segregiert ist sozusagen und die kaum noch dorthin ziehen, wo sie Andersdenkende vermuten. Aber natürlich kann man trotzdem eben wieder wohnen und ist ja irgendwie auch, glaube ich, auf ein gutes nachbarschaftliches Miteinander irgendwie angewiesen. Ne?
Haben Sie ihn dann sozusagen als Objekt Ihrer Studien benutzt, Ihren Nachbar Donald? Und wenn es so ist, warum haben Sie haben es eben schon angedeutet, denn schlussendlich nicht über ihn geschrieben?
Ich glaube, aus zwei Gründen. Das eine ist genau, als er sich vorstellt mit dem Namen Donald und er war wirklich so ein bisschen dem Klischee fast entlaufen, ne? ne? Lange weiße Haare mit Pferdeschwanz, Basecap, Jogginganzug, einen sehr, sehr breiten Südstaaten-Akzent, den ich kaum verstehen konnte, hieß Donald, war ein Trump-Supporter. Da habe ich natürlich sofort eine Geschichte gewittert und habe gedacht, er führt mich jetzt hinein in diesen Kaninchenbau des konservativen Amerika sozusagen. Ich habe über ihn nicht geschrieben aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich dann über ihn sehr viel erfahren habe, was seinen Fall doch so spezifisch macht, auch so tragisch, da war so viel verkehrt gelaufen in seinem Leben, dass ich den Eindruck hatte, man kann ihm dann doch keine exemplarische Geschichte erzählen. Dafür war es irgendwie dann doch zu besonders vielleicht. Der zweite Grund war aber auch, dass ich irgendwann im Laufe der Jahre, wo ich dann mit dem Gedanken gespielt habe, ein neues USA-Buch zu schreiben, ganz stark das Gefühl hatte, wir brauchen jetzt nicht die tausendste Reportage, wo jemand durchs Land reist und im Inneren Amerikas und ein Frontbericht und so weiter. Mir schien, das haben wir alles zum Überdruss erfahren. Deswegen ist das Buch nachher vielleicht fast ein bisschen distanzierter geworden, wo es zwar auch von persönlichen Erlebnissen lebt, aber ansonsten glaube ich eher stärker analytisch ist, mit ein bisschen Abstand. Und ich wollte nicht der Nächste sein, der so ein Buch schreibt.
Was Sie auch im Vorwort, ohne es weiter auszuführen, andeuten, ist, dass Jenna Donald auch eine Freundin hatte oder hat, die Sie kennengelernt haben. Und die vielleicht Sie denn tatsächlich so ein bisschen kaninchenbaumäßig zumindest an die Gedankenwelt herangeführt zu haben scheint. Also da tauchen Sie dann auf, die berühmten Verschwörungstheorien oder Fake News, Wahrnehmung über andere Länder beispielsweise und Ähnliches.
Ja, absolut. Also Donald war sehr, sehr, sagen wir mal, zögerlich, über Politik überhaupt zu reden und brummte meistens was Unverständliches vor sich hin, wenn ich ihn so ein bisschen auf das Terrain führen wollte und redete lieber über andere Dinge. Und irgendwann lernten wir seine Freundin kennen und da machten wir so einen deutschen Weihnachtscafé irgendwie mit aufgetauchter Donauwelle von Aldi irgendwie und spielten auf Spotify O Tannenbaum. Das fanden die alles ganz gut, glaube ich. Und dann kamen wir aber auf die Politik zu sprechen und dann sagte Donalds Girlfriend eben auch, ja, sei sehr schön in Deutschland, sie habe immer hinreisen wollen, aber das ginge jetzt ja nicht mehr. Sagte ich, wieso? Sagte sie, ja, weil die Scharia ja jetzt überall herrscht in deutschen Städten. Darauf habe sie keine Lust. Und dann sagte sie noch, aber USA ging ja auch den Berg ab und so weiter, den Berg runter. Aber das sei aber bald alles vorbei, weil ihre Freunde, die übten bereits im Wald und mit der Miliz und bereiteten sich auf den Bürgerkrieg vor.
Und was sagt dann der aufgeklärte liberale Politologe dazu, wenn er sowas hört? Ach, der schweigt berät?
Nee, ehrlich gesagt habe ich gefragt, ob ich mal mitmachen kann und mal vielleicht dazu mal dabei sein kann, wenn die Miliz sich trifft im Wald und Krieg spielt. Ich sah dann aus den Augenwinkeln die Gesichtszüge meiner Frau total entgleiten irgendwie. Die war, glaube ich, kurz davor, irgendwie den Weihnachtskaffee vorzeitig zu beenden. Sie sagte uns auch, ja, auf jeden Fall, sie würde mich da vermitteln und das ist auch alles sehr familienfreundlich.
So, haben Sie Kinder, aber nie gemacht Kinder, oder sind Sie da mal mitgegangen?
Nee, irgendwie nicht. Das ist ja auch diese Geschichte, vielleicht hätte ich es auch sowieso nicht gemacht. Wir sind ja weggezogen dann irgendwie, primär, weil immer Wasser in den Keller lief, aber irgendwie, weil ich vielleicht nicht besser bin als viele andere Menschen auch und am Ende bin ich dann eben doch in die Nachbarschaft gezogen, als ein Haus frei wurde mit Kinder-Yoga und französischen Bäckereien irgendwie. Und dann brach der Kontakt zu Donald ehrlich gesagt auch ab, was ja in gewisser Weise auch ganz schade ist. Wir haben uns natürlich nochmal in den Arm gelegt, versprochen, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben, aber das ist denn, wie es so häufig ehrlich gesagt ist, nicht nur in den USA, irgendwie anders gekommen.
Sie haben mit Ihrer Familie diese Jahre in Tennessee, in Nashville, Tennessee, gelebt mit Frau und Sohn. Haben die eigentlich, als Sie dann wieder im Frühjahr zurück nach Deutschland gezogen sind, den Wegzug bedauert? Hätten die da gern weiter gelebt oder würden auch gern wieder dort leben?
Also ich muss erst mal sagen, meine vierjährige Tochter ist zwar jetzt nicht ihre Zielgruppe beim Deutschlandfunk Kultur, aber die würde sich jetzt sehr beschweren, wenn sie da in der aufzieht. Und
dass wir die unterschlagen haben,
das geht uns manchmal auch so. Ist ja bei zweiten Kindern manchmal so, dass die irgendwie so...
Taucht in ihrem Buch nicht auf, deshalb ja, habe ich die taucht von der nichts gewusst.
Im Nachwort taucht sie auf und so weiter, aber sie taucht in der Tat nicht im Vorwort auf, weil sie war 3 Monate. Insofern war sie nicht diejenige, anders als mein Sohn, der mit Donald das Eis brechen konnte, der Kommunikation. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, weil meine Familie ist ein Jahr früher zurückgekehrt. Das heißt, meine Frau hat es nicht so richtig bedauert, die hat sich da nicht ganz so wohl gefühlt wie ich vielleicht, hat Düsseldorf auch vermisst, wo unser Lebensmittelpunkt war und vor allem, man darf eben eins nicht vergessen, das ist ein ganz häufiges Phänomen. Ich habe da ja irgendwie die größte Zeit auf dem Campus verbracht und das ist schon eine ziemliche Blase. Da trifft man viele Europäer, viele Amerikaner, die Europa kennen und alle gucken Fußball, was sonst in den USA keinen interessiert. Das heißt, der ganze kulturelle Clash irgendwie, der ganze Kulturbruch, der ist da sehr sanft, den spürt man kaum. Wäre meine Frau natürlich, die mir den Rücken freigehalten hat und dann im ersten Jahr da erstmal als das Kind noch nicht in der Kita war, unsere Tochter auch nicht gearbeitet hat und so weiter, die war diejenige eigentlich, die in all diese kulturellen Missverständnisse reingelaufen ist. Insofern, ich hätte meine Frau wahrscheinlich mitbringen sollen heute zum Gespräch, die vielmehr das, was ich nie erlebt habe, dieses so Amerikaner, diese ganzen Klischees, Amerikaner sagen, ah, wir sollten auf jeden Fall uns treffen, ey, wir sind richtig dicke Freunde und dann rufen die nie an. Ne? So. Das hat die natürlich viel mehr erlebt als ich eigentlich. Insofern, mein Sohn vermisst es ein bisschen, der ist ja ganz wesentlich aufgewachsen und hat noch einen guten Freund auch irgendwie. Der hängt heute noch mal so ein bisschen daran. Meine Tochter war zu jung und meine Frau ist ehrlich gesagt ganz froh, dass sie da aus Tennessee jetzt weggekommen ist.
Herr Lüttjen, hat denn Ihre Feldarbeit, die Sie betreiben konnten, mit und ohne Nachbar Donald, über diese 3 Jahre in Trump-Amerika, die Sichtweise auf Ihr Land, auf dieses Land, Ihre Sichtweise darauf verändert oder bestätigt?
Gute Frage. Ich meine, vielleicht eher bestätigt. Das ist vielleicht auch so, dass wenn man über Land schon so lange gearbeitet hat, dann geht man da ja auch nicht mehr ganz so unschuldig vielleicht rein, wie man es vielleicht tun sollte. Aber hat schon ein paar Annahmen. Dazu muss man sagen, ich habe ja, als ich jetzt in Tennessee war, natürlich 3 Jahre dort gelebt, aber vielleicht keine wissenschaftliche Feldforschung da direkt jetzt irgendwie gemacht. Das habe ich in Wisconsin gemacht, 4 Jahre vorher. Da war ich tatsächlich ein halbes Jahr, auch noch ohne Familie damals in Wisconsin. Habe auch 3 Monate in der republikanischen Familie gewohnt, bin rumgefahren, habe Dutzende von Leuten interviewt. Das war diesmal ein bisschen anders. Insofern, das waren jetzt eher vielleicht die Begegnungen, die ich dort hatte. Es haben sich vielleicht ein paar Dinge, würde ich sagen, minimal vielleicht verschoben. Das meiste aber, glaube ich, kam mir noch bekannt vor. Also das Land ist ja schon sehr lange gespalten und auch in den Trump-Jahren war alles noch ein bisschen aufgekratzter, ein bisschen nervöser. Aber die meisten Diskurse kamen mir eigentlich doch bekannt vor von den Jahren davor.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, Donald Trump, hat nicht die Polarisierung erschaffen, sondern sie ihn. Also er ist nicht der Auslöser dessen, sondern das Ergebnis einer Entwicklung.
Ja, genau. Also diese Konfliktlinien, die ich gerade schon angefangen habe zu beschreiben, also einmal Race, was da im Süden passiert, dann das Rasse. Thema Religion, genau. Sagen wir im Deutschen ja eher nicht ethnische Konflikte, würden wir das vielleicht übersetzen irgendwie. Dann Religion eben, der Kampf zwischen einem säkularen und einem religiösen Amerika und dann eben Stadt gegen Land, was ja sehr stark Gewinner und Verlierer von Globalisierung ist. Und Trump ist einfach die Ausdrucksform dieser Polarisierung zum einen, weil er für viel dieser Dinge eben steht, auch da, wo er vielleicht persönlich jetzt nicht unbedingt für Religiosität steht, aber er hat eben der christlichen Rechten versprochen, ihr zu geben, was sie möchten. Und vor allen Dingen, glaube ich, muss man ihn über Polarisierung erklären, weil als damals Trump 2015 seinen Anlauf nimmt, da lachen wir ja eigentlich alle. Wir halten das ja für eine Realsatire, das kommt eher so unter Buntem und Vermischten vor in den Zeitungen, sage ich mal, als im Politikteil. Viele Republikaner sind auch sehr skeptisch, dann gewinnt er aber die Wahl. Die Vorwahl der Republikaner, weil er eben ein Segment, diese White Working Class Voters, also diesen Teil der weißen Arbeiterklasse, sehr früh für sich reklamieren kann, gewinnt die Wahl. Und dann denken wir alle, naja, das kann niemals funktionieren, weil die ganzen Republikaner werden ihm schon die Gefolgschaft versagen. Es passiert aber nicht. Und auch dafür ist Polarisierung einfach dann die Erklärung, weil viele dieser Wähler eben so sehr vielleicht sie auch Trump dann misstrauen, eben die andere Seite regelrecht hassen und das eben für eine sozialistische Partei halten, irgendwie, die das Land ins Unglück stürzen will.
Die Karte spielt Trump natürlich auch immer gerne, hat offenbar nicht schlecht funktioniert. Würden Sie denn sagen, dass angesichts dieser Spaltung, von denen wir ja immer reden, diese Spaltung in den USA, Republikaner und Demokraten fast andere Menschen sind? Also nicht nur andere politische Überzeugungen haben, sondern tatsächlich irgendwie völlig anders sind?
Völlig anders weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn man ganz tiefer geht, dann sind vielen auch, glaube ich, von den Werten vielleicht auch manchmal manche Dinge vielleicht auch ähnlich wichtig. Aber was sie auf jeden Fall haben, sind verschiedene Realitätswahrnehmungen dessen, was überhaupt Wirklichkeit ist, weil sie eben keine Lebensbereiche mehr teilen, keine Berührungspunkte mehr haben, weil sie vor allen Dingen, das wissen wir ja, gerade durch die Medien sehr viele, sehr in sehr unterschiedlichen Echokammern eben leben, wo sie nicht immer mitbekommen, was eigentlich vielleicht auf der anderen Seite diskutiert wird. Und dadurch sind sie eben auch kulturell sehr unterschiedlich. Also mein Buch beschreibe ich eben auch, dass neben diesen politischen Spaltungslinien eben auch man so auf kulturelle Sachen gucken muss. Dass zum Beispiel Demokraten und Republikaner verschiedene Fernsehserien schauen, verschiedene Musikrichtungen bevorzugen und auch deswegen...
Auch nicht untereinander heiraten, schreiben
auch
Sie.
Auch nicht mehr untereinander heiraten. Es gab in den 60er Jahren waren das noch Minderheiten, 3 oder 4%, die sagten, hätten sie was dagegen, wenn ihr Schwiegersohn, ihre Schwiegertochter Republikaner, Demokrat wäre. Heute sind es ganz andere Zahlen. Ne? Das ist so von wegen, bitte den jetzt nicht. Wenn sie auf amerikanische Dating-Seiten gehen, wird in den Sucheinstellungen vorher festgelegt, ob sie Republikaner oder Demokrat sind, weil man versucht, die nicht mehr zusammenzubringen, weil es wahrscheinlich nicht gut geht irgendwie. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wenn eben sozusagen eine Nation eben jenseits der Politik nichts Unpolitisches mehr teilen kann. Früher war es der Sport. Super Bowl zumindest noch, auch vor 10 Jahren noch, als das Land schon gespalten war. Seit Trump und seit dieser ganzen Geschichte niederknien oder stehen bei der Hymne und so weiter, ist es auch damit vorbei. Und so ist das Land eben so tiefgehend, würde ich sagen, politisiert auch, dass da nichts geblieben ist eigentlich, wo man sich nicht irgendwie kulturell voneinander abgrenzt. Und das ist echt ein Problem.
Was von außen betrachtet ja wirklich immer ganz schwer nachvollziehbar ist, dass ausgerechnet die Ultrareligiösen, also die Evangelikalen, Trump die Gefolgschaft geschworen haben und sich auch daran halten. Und das jemand gegenüber, der bekanntermaßen, und das muss und kann jeder wissen, ein Lügner ist und wahrscheinlich auch nicht unbedingt der netteste Mensch der Welt, wenn es um den Umgang mit Minderheiten, mit Frauen geht und alles. Und dass die ihm trotzdem so die Treue halten, das ist so schwer zu verstehen.
Das ist irgendwie schwer zu verstehen und gleichzeitig natürlich bei unterschiedlichen Wählergruppen mit verschiedenen Gründen doch zu verstehen. Also ich glaube, es gibt diejenigen, die all das über Trump wissen, ein bisschen zynisch sind, glaube ich, und eigentlich ihm rational, aus rationalen Gründen ihre Stimme geben, was auch rational ist, weil er hat ja voll abgeliefert für sie. Er wird den dritten Richter oder hat den dritten Richter jetzt ins Supreme Court gebracht, die dritte Richterin, die die Anliegen der religiösen Rechten möglicherweise unterstützen wird. Das Recht auf Abtreibung steht zur Debatte, das hat er getan, hat auch ansonsten das unterstützt. Insofern, das sind Leute, glaube ich, die sagen, naja, das ist irgendwie zwar vielleicht jetzt kein guter Christ, aber andererseits, er ist ein Schurke, aber er ist unser Schurke. Und er macht das, was wir wollen. Insofern ist er da, glaube ich, eher vollziehendes Organ. Dann gibt es aber andere, da haben Sie recht, die waren ganz früh bei ihm. Ich glaube, es gibt einen Teil des amerikanischen Protestantismus, die sind so eng, würde ich sagen, verwoben mit so einem weißen Nationalismus, dass man die beiden Sachen kaum auseinanderhalten kann. Da geht es um den Erhalt Amerikas als christlicher, auch weißer Nation. Die sind sowieso bei ihm. Und eben mit ganz verschiedenen Rationalisierungen. Manche sagen ja auch, es ist ja so eine Dialektik, die sehr religiösen Menschen, genau wie Marxisten, manchmal zu eigen ist. Gerade weil es so merkwürdig ist, muss es wahr sein. Also gerade der Sünder ist prädestiniert, das Werk des Herrn zu vollbringen. Das gibt es ja tatsächlich, diese Idee eigentlich, dass Gott eben sehr unwahrscheinliche Menschen mit seinem Werk betraut. Das gibt es da auch. Ich habe auch in meinen Kursen, habe ich auch Republikaner gehabt, die mir gesagt haben, sie glauben, er hat sich geändert. Da ist eine Konversion passiert.
Ein besserer Mensch geworden.
Ja, und dieses Bekehrungsmotiv ist sehr wichtig bei amerikanischen Protestanten.
Sie haben vorhin schon ganz kurz über die Wähler mit einem lateinamerikanischen biografischen Hintergrund geredet, dass die auch viel Trump gewählt haben. Inwieweit haben denn People of Color, also Schwarze, auch deshalb sich vielleicht nicht für Biden entschließen können, weil sie seinerzeit für den Präsidenten Obama, Biden war ja sein Vize, gestimmt haben und schwer enttäuscht sind, weil der letztendlich doch nicht all das hat erreichen können, was sie sich vielleicht von ihm versprochen haben in puncto Chancengleichheit.
Also ich muss gestehen, die Exit Polls, also die, wie sagt man, Wahlnachbefragung, habe ich noch nicht gesehen, was Afroamerikaner angeht. Deswegen weiß ich nicht genau, wie die jetzt gestimmt haben. In der Tat, 2008 und 2012 haben sehr viele für Obama gestimmt und 2016 war es dann auch die große Enttäuschung, dass es irgendwie Obama-Wähler waren und keine Demokraten-Wähler. Und deswegen gingen auch Staaten wie Wisconsin verloren, weil in Milwaukee viele Afroamerikaner wohnen und nicht gestimmt haben. Oder auch in Pennsylvania, in Philadelphia und so weiter. Wie das diesmal gewesen ist, weiß ich nicht. Die Trump-Kampagne hat sich sehr bemüht, da irgendwie so ein bisschen wenigstens vielleicht Geländegewinne zu erzielen. Vor allen Dingen bei männlichen Afroamerikanern, so mit Trump, sagen wir mal, eher breitbeinigen Macho-Auftreten, von dem man glaubt, dass es da vielleicht irgendwie verfangen kann. Es gibt ja dieses komische Phänomen, das finde ich sehr interessant, von amerikanischen Rappern, die für Trump sind. Das wirkt jetzt auf den ersten Blick sehr merkwürdig, aber es gibt natürlich ähnliche Frauenbilder. Es gibt auch da eine Glorifizierung des Kapitalismus und von Gier und dass man ein starker Typ ist, wenn man all das irgendwie rücksichtslos erreicht hat. Insofern kann es Enttäuschung gewesen sein. Es kann sein, dass die Trump-Kampagne da auch vielleicht ideologisch verfängt so ein bisschen. Aber ich kenne die Zahlen nicht genau.
Wagen wir mal einen Ausblick, Herr Lüttchen. Wenn es Joe Biden würde, und wir werden es heute noch nicht wissen und vielleicht die nächsten Tage noch nicht. Auf alle Fälle hat aber Donald Trump die Maßstäbe dessen, was wir in einer Demokratie noch dazu als Politik verstehen, verschoben. Also wir haben schon über die Lügen geredet, die Beleidigungen und so weiter und so weiter. Das wird bleiben.
Wie meinen Sie das, wenn Trump weg ist?
Wenn er weg ist, bleibt dieser Stil. Denn ich meine, auch die Demokraten, muss man ja sagen, haben sich ein Stück diesem Stil angenähert. Vielleicht nicht Joe Biden persönlich, aber seine Anhänger durchaus.
Ja, Biden nicht. Also ich bin eigentlich immer überrascht so ein bisschen, dass das stilistisch gar nicht so viele Nachahmer gefunden hat. Auch auf republikanischer Seite. Da würde man am ehesten noch in der Familie fündig werden vielleicht, bei Donald Jr. Ansonsten bin ich eher überrascht, dass es stilistisch nicht ganz so viele Nachahmer gefunden hat. Also Biden ist natürlich ein ganz anderer Politiker, das ist klar. Was man schon sagen muss, und das macht mir auch öfter mal Sorgen so ein bisschen, ich glaube, es gibt in so ganz existenziellen Konfrontationen, wie wir sie hier haben, wo so zwei Lager ganz schroff gegeneinander stehen, da gibt es echt manchmal so einen Prozess von irgendwie Feindesimitation. Ne? Also man will den Feind ja irgendwie bekämpfen, man will ganz anders sein und spiegelt am Ende aber doch so ein bisschen dessen schlechte Seiten. Also die Demokraten sind auch noch links gerückt. haben manchmal auch, finde ich, jetzt verschwörungstheoretische Züge. Viele dachten ja, Trump hätte vielleicht sein Corona, seine Corona-Erkrankung jetzt gefaked, um da irgendwie ein ganz großes Comeback zu machen.
Oh Gott.
Und all solche Geschichten. Aber es ist sehr, sehr weit verbreitet, bis hin zu guten Bekannten von mir, die sich das vorstellen können irgendwie. Und sind natürlich auch ideologischer links gegangen. Das ist jetzt überdeckt worden, weil sie einen sehr moderaten, zentristischen Kandidaten gewählt haben. Aber ich glaube, diese Vorstellung jetzt, da würde jemand kommen, der das macht, was Obama 2008 probiert hat und daran auch schon gescheitert ist, und können das Land versöhnen mit einer großen Rede und irgendwie auf die andere Seite zugehen. Das wird nicht gehen, weil die andere Seite es erstens nicht will und weil wahrscheinlich Biden in seinem eigenen Lager nach sehr relativ kurzer Zeit, von Schonfrist vielleicht, sehr schnell Druck bekommen wird, eine radikal andere Politik zu machen, für die es vielleicht aber keine Spielräume gibt.
Und Sie meinen, wenn Trump jetzt tatsächlich abtreten muss, dass er sang- und klanglos verschwindet? Also ich meine, er war ja immer weniger ein Republikaner. Das sowieso nicht. Nein, nein. Aber ich meine, er war in den Reihen der Republikaner ja immer in erster Linie er selbst. Er ist ja wirklich kein Republikaner und die Republikaner waren so eine Art Fanclub für ihn. Mhm. Was bleibt bei denen davon, Ihrer Meinung nach?
Das ist echt die, finde ich, fast spannendste Frage, weil mir dafür auch fast so ein bisschen die Fantasie fehlt. Also jetzt, wie gesagt, sollte er die Wahl verlieren, sollte es einen friedlichen Machtübergang geben, dann weiß ich wirklich nicht, was passiert, weil man weiß ja, dass weiterhin viele Mandatsträger der Partei ihn eigentlich verachten, ihn eigentlich auch als Gefahr sehen, vielleicht auch für die Zukunftsfähigkeit der Partei irgendwie.
Und die kommen dann aus den Löchern, wenn er nicht mehr da ist? Oder wie?
Ich nehme an, dass gerade jemand, der das so stark gepredigt hat, you're a loser, du bist ein Verlierer, ich bin ein Gewinner im Augenblick der Niederlage, vermutlich nicht sehr viele Halteseile haben wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da eine Absatzbewegung gibt, aber ich kann es wirklich nicht genau sagen, weil das hat es immer wieder in diesen 4 Jahren gegeben, selbst bei Fox News, wo wir immer schimpfen, diesem konservativen Nachrichtensender, wenn Trump in der Krise war, gab es da auch kritische Kommentatoren, die sagten, naja, jetzt ist vielleicht doch der Punkt erreicht, wo wir mal eine Bremse hier einziehen müssen. Und immer wieder hat er so unfassbar gute Zustimmungswerte an der Basis gehabt, dass die es eigentlich nicht machen konnten. Also auch als republikanischer Politiker, wenn man Trump kritisch sieht, es ist eben schwierig, weil in dem Augenblick, wo man sich gegen ihn stellt, stellt man sich gegen die eigene Parteibasis. Und im Grunde genommen ist es politischer Selbstmord. Man kann es eigentlich gar nicht machen. Deswegen schwer zu sagen, welche Macht er haben wird. Hätte er krachen verloren, was er auf keinen Fall tun wird, egal wie es ausgeht, dann glaube ich, wäre es deutlicher gewesen. Ich nehme an, dass er oder seine Familie im Grunde genommen den Rhythmus der Partei jetzt weiter bestimmen können, selbst wenn er verlieren sollte.
Fox hat ja übrigens auch, den Sie eben genannt haben, als Trump-treues Medium ihn schon dafür kritisiert, dass er angedeutet hat, dass ihm die Wahlen sozusagen gestohlen werden sollen, dass er sie eigentlich gewonnen hätte, wenn es da nicht Kräfte geben würde, die ihn bestehlen wollen. Ja. Ganz kurz noch bitte, Herr Lüttchen. Man muss ja Trump auch vielleicht ein bisschen größer sehen. Er steht ja in gewisser Weise in einer Tradition, denn wir haben ja die Orbans, Putins, Bolsonaros, Kaczynskis, Erdogans, Netanyahus dieser Welt. Werden wir mehr davon sehen?
Das steht vermutlich zu befürchten. Ich weiß nicht genau, in welcher ideologischen Form. Bei Trump ist es ja nochmal anders natürlich als bei den anderen, die alle ideologisch ein bisschen bestimmter sind, würde ich sagen, als er. Also Orbans Idee der illiberativen Demokratie, sowas könnte sich Trump, glaube ich, gar nicht ausdenken. Das ist sehr stark auf ihn zentriert irgendwie. Aber dass wir in einer Phase leben, glaube ich, wo wir vor allen Dingen von rechts einen Aufstieg populistischer Parteien erleben, das ist ja fast so banal, dass man es gar nicht sagen mag. Ich glaube, dass Deutschland ein paar ganz andere Halteseile hat oder Mechanismen, wo vielleicht zumindest eine Figur wie Trump nicht auftauchen kann, weil wir Parteien haben sozusagen, die solche Figuren, glaube ich, in der Art jedenfalls verhindern. Aber das, was wir jetzt gerade sehen, diese Echokammern, all das, Verschwörungstheorien, das blüht ja überall.
Torben Lüttchen, verraten Sie uns zum Schluss bitte noch, wohin würden Sie denn zunächst reisen, wenn das Reisen wieder geht, wenn es Sie das nächste Mal in die USA führt?
Naja, ich würde, da bin ich jetzt, glaube ich, gar nicht so experimentierfreudig, da würde ich zurück nach Nashville gehen.
Och nö, wie langweilig.
Naja, aber ich musste früher weg, das darf man nicht vergessen. Ich war eigentlich nur für Spring Break in Deutschland und dann kam Corona und ich kam nicht wieder zurück und konnte mich nicht verabschieden, von meinen Studenten nicht, von meinen Freunden nicht. Insofern, da ist eine Rechnung offen. Ich würde auf jeden Fall dann, glaube ich, nochmal in die Heimat von Bourbon, Whiskey und Country Music gehen.
Da haben Sie auch noch die Kontakte dorthin.
Ja, sogar Studenten noch, die mir schreiben, die sind irgendwie komischerweise, warum weiß ich auch nicht, anhänglicher als meine deutschen Studenten, auch mit irgendwie den ganzen Ängsten, die sie so haben manchmal. Da habe ich Kontakt und auch noch 2, 3 gute Freunde, einen sehr guten Freund, auch mein Kollegen irgendwie, der, glaube ich, sein Handy ausgeschaltet hat. Ich frage jetzt ständig, wie es ihm geht, aber ich glaube, er hat sich früh schlafen gelegt, als er vielleicht schon gesehen hat, dass Florida flöten geht für die Demokraten. Der wird sicherlich geschockt sein. Da muss ich Aufbauarbeit leisten, wenn ich wieder rüberfliege.
Torben Lüttchen, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke.